wieder zurück an den Königshof kommen darf und schließlich auch sein Vater sich bereit erklärt, ihn zu sehen, nachdem er ja vorher als Rache für die Vergewaltigung seiner Schwester Tamar seinen Halbbruder Amnon getötet hätte. Und es zeigt sich ziemlich schnell, dass die Versöhnung zwischen Vater und Sohn nicht wirklich besonders funktioniert, denn Absalom versucht sich offensichtlich als Thronfolger zu installieren. Er fährt mit einem vornehmen Wagen, dem Leute davor herrennen. Und er setzt sich auch an das Tor des Palastes und fängt Leute ab, die einen Rechtsspruch haben wollen, damit er als derjenige gilt, der Recht spricht und nicht sein Vater. Und David scheint das irgendwie nicht so ganz zu registrieren. Und schließlich sagt ihm Absalom, er hätte als er noch in Geschur war, wohin er geflohen war, ein Gelübde geleistet, das er in Hebron erfüllen würde, wenn er eben zurück dürfte an den Hof des Königs. Und David lässt ihn nach Hebron ziehen. Aber dort sammeln sich unzufriedene Leute um Absalom und beginnt also die Rebellion gegen David. Und eine der Erklärungen, die ich dafür gefunden habe, warum denn Absalom gerade nach Hebron geht, was ja wohl die Hauptstadt des Stammes Juda war, dass es möglicherweise im Stamm Juda gar nicht so wenige Leute gab, die nicht so glücklich waren, dass David Juda nur noch als einen Stamm unter vielen sieht und versucht hat, eben auch König der anderen Stämme zu sein. Auf jeden Fall zieht Absalom von Hebron, das südlich von Jerusalem liegt, auf Jerusalem zu. Und David entscheidet sich nicht zu kämpfen, sondern flieht aus Jerusalem, überstreitet das Kidron-Tal, der tiefe Taleinschnitt östlich von Jerusalem zum Ölberg hin und steigt den Ölberg hinauf, um so in die Wüste fliehen zu können. Es schließen sich ihm ziemlich viele Leute an, darunter auch gerade, wie wir nachher noch in einem der Texte sehen werden, auch Leute, die nicht zu Israel gehören, aber die sich doch David verflüchtet fühlen. Und die Priester Zadok und Eviatar bringen auch die Bundeslade mit, die also mit David ziehen soll, aber das verhindert David. Er sagt, was auch immer mir geschieht, aber die Bundeslade soll in Jerusalem bleiben. Und sie wird dann auch zurückgebracht und zugleich schickt David auch einen seiner Getreuen, Hushai, den Arki, zurück nach Jerusalem, damit er einen Gegenpol zu Achitophel, der wohl ein sehr weiser, geschickter Ratgeber war und der zu Absalom übergelaufen ist, damit Hushai gegen dessen Rat etwas tun kann. Und David plant auch, dass eben die Söhne der beiden Priester Boten sein könnten, um eben David die Pläne Absaloms zu überbringen. Und David geht dann noch weiter auf dem Ölberg und da kommt zunächst Ziwa, der Diener Mephiboschets, des Sohnes Jonathans, also eigentlich des einzigen Überlebenden der Söhne der Enkel Sauls. Aber Ziba kommt eben ohne Mephibosheth und behauptet, Mephibosheth wäre in Jerusalem geblieben, weil er hofft, das Königtum jetzt zurückzubekommen. Und daraufhin verspricht ihm David, dass er den Besitz Mephiboshets bekommt. Und dann taucht noch ein weiterer Angehöriger des Hauses Saul, Shimi ben Gera, auf, der David verflucht als Mann des Blutes und sagt, dass im Grunde genommen jetzt das Haus Saul seine Rache nehmen wird. Und Avishai, der Bruder Joabs, will schon Shimi töten deswegen. Aber David sagt eben auch, wenn Gott das nun mal so beschlossen hat, soll er mich jetzt halt verfluchen. Dann kehrt die Szene, während David also weiter über den Ölberg flieht, nach Jerusalem zurück, wo Absalom einzieht. Der erste Ratschlag, den ihm Achitophel gibt, ist, mit den Nebenfrauen Davids zu schlafen. Wurde vorher berichtet, als zurückgelassen, um das Haus zu bewahren, was vielleicht keine besonders faire Idee ist, denn was sollten die Damen schon groß machen können? Jedenfalls wird auf dem Dach des Palastes ein Zelt aufgestellt und eine nach der anderen schläft Absalom mit den Frauen Davids. Das ist natürlich nur um die Erfüllung der Prophetie Nathans an David, der sagt, so wie du es mit Bathsheba im Verborgenen getan hast, wird es dir geschehen, dass deine Ehen eigentlich entweiht werden. Aber die Opfer sind natürlich die Frauen in erster Linie, was, wie wir ja schon wissen, die biblischen Autoren nicht so wahnsinnig stört. Der zweite Rat Achitophels ist dann, dass Abschalom keine Zeit verlieren und David sofort verfolgen kann, bevor er noch Zeit hat, sich zu organisieren. Und der biblische Verfasser sagt auch, dass es ein guter Rat ist, sozusagen. Wir wissen das, aber eben nur Hushai, den David zurückgeschickt hat, gibt Abschalom einen anderen Rat. Er sagt ihm, du weißt ja, wie stark dein Vater ist und wie verbittert er jetzt auch ist. Du wirst es nicht schaffen, ihn sofort zu besiegen, sondern sammle lieber erst in Ruhe ein großes Heer, damit du ihn erfolgreich bekämpfen kannst. Und was natürlich Hushai eigentlich dabei erreichen will, ist, dass David Zeit gewinnt. Und Abschalom entscheidet sich dann für den Rat Hushais, aber der ist noch nicht ganz beruhigt und schickt trotzdem die beiden Söhne der Priester, Jonathan und, ist noch schnell der zweite, kommen wir gleich drauf, schickt Achimaaz und schickt sie los, eben zu erzählen, was geschehen ist und David zu sagen, er soll auf jeden Fall sofort den Jordan überschreiten, auf die Ostseite des Jordan zu kommen, um weiter weg zu sein. Und die beiden gelangen auch zu David. Sie müssen sich erst noch in Bachurim verstecken, weil Gefahr besteht, dass sie entdeckt werden und eine Frau dort versteckt sie im Brunnen ihres Hofes und danach können sie weiterziehen. Und David überquert dann den Jordan und kommt bis Machanaim, was schon relativ weit nördlich, fast am See Genezareth liegt und eigentlich der alte Stützpunkt Sauls war, wo der überlebende Sohn noch die einigen Jahre als König regiert hatte. Und dann beginnt die Vorbereitung zur Schlacht und David will eigentlich mit in die Schlacht ziehen, aber alle anderen sagen ihm, es macht keinen Sinn, dass du dich gefährdest, bleib im Lager in Machanaim und David stimmt schließlich zu, trägt aber den Heerführern und darunter auch Joab, der ja der Hauptgeneral ist, auf Abschaloms Leben auf jeden Fall zu schonen. Und die Schlacht verliert Abschalom. Und wir hatten ja vorher schon gehört, dass er eine enorme Haarpracht hat, die ihm jetzt zum Verhängnis wird. Er bleibt nämlich mit seinen Haaren in einem Baum hängen und das Maultier unter ihm rennt weiter. Und er hängt also dann, wie es im Text heißt, zwischen Himmel und Erde, völlig hilflos. Ein Soldat sieht ihn, tut ihm aber nichts, weil er David gesagt hat, Abschalom soll geschont werden. Er berichtet es aber Joab und Joab ist ziemlich wütend, dass er ihn nicht gleich beseitigt hat und nimmt dann sofort auch drei Stäbe und geht hin und tötet Abschalom und lässt auch dessen Leichnam an der Seite wegwerfen, begraben. Und es heißt an dieser Stelle dann auch, dass Abschalom schon zu Lebzeiten, weil er keine Kinder hat, was eigentlich ja nicht stimmt, das hatten wir ja schon in dem vorigen Text gehört, dass er ja Kinder hatte. Die Ausleger sagen dann teilweise, dass er das getan hat, bevor er Kinder hatte. Jedenfalls hatte er sich ein Denkmal in Jerusalem errichten lassen, um nicht vergessen zu werden. Und es gibt bis heute im Kidrontal in Jerusalem ein Grab, das natürlich aus viel späterer Zeit ist, aber dass das dann Denkmal Abschaloms genannt wird. Also auf die Weise ist er das Gedenken erhalten geblieben. Und dann muss David ja die Botschaft überbracht werden. Und Achimaaz, der Sohn des einen Priesters, will sie überbringen. Aber Joab, dem natürlich klar ist, dass David entsetzt sein wird über den Tod Abschaloms, sagt ihm, besser nicht, du weißt nicht, was dir passieren wird, wenn du die schlechte Botschaft bringst. Und schickt einen Kuschi, also einen schwarzhäutigen Menschen. Kusch ist normalerweise in der Bibel die Bezeichnung für Äthiopien. Die Botschaft zu überbringen, aber Achimaaz will nicht verzichten und rennt hinter ihm her und sie kommen also beide an und Achimaaz sogar als Erster und er sagt ihm eben nur, dass die Schlacht gewonnen war und drückt sich so aus, als wüsste er nicht, was mit Abschalom passiert ist. Und der andere Bote, der Kuschi, sagt dann eben, es möge all deinen Feinden so ergehen, wie es Abschalom ergangen ist, und damit begreift David, dass Abschalom tot ist, und bricht in Tränen aus, klagt um seinen Sohn, und obwohl ja die Schlacht siegreich gewonnen war, stehlen sich alle Soldaten etwas unsicher in das Lager und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen mit dem König, der gar nicht froh über den Sieg ist, sondern um seinen Sohn trauert. Und schließlich kommt dann Joab, der ja für den Tod Abschaloms verantwortlich ist, hin und sagt zu David: Also du hast jetzt keine andere Wahl. Dir wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn wir alle tot wären, nur wenn und nur Abschalom alleine am Leben geblieben wäre. Aber ich werde dir etwas antun, wenn du jetzt nicht rausgehst und die Soldaten empfängst. Und auf die Weise nimmt sich dann David zusammen und empfängt also die zurückkehrenden Soldaten. Und damit ist die Rebellion beendet, und beim nächsten Mal werden wir dann auch im Teil der nächsten Kapitel sehen, wie die Rückkehr Davids nach Jerusalem geschieht. Ja, also es geht hauptsächlich eben um die Geschichte des Vaters und seines besonders geliebten Sohnes. Und hier habe ich erstmal einen Text ausgewählt, in dem Jaja Sakovic sowohl die Beziehung zwischen den beiden als auch die Darstellung der Rebellion Abschaloms behandelt. David liebt seinen Sohn Abschalom, aber Abschalom zahlt ihm nicht mit derselben Münze zurück und küsst ihn nicht als Reaktion auf Davids Kuss. Abschalom wollte nicht seinem Vater begegnen. Alles, was er wollte, war, dem König zu begegnen, um Verzeihung zu erlangen und die Anerkennung, dass er der Thronerbe ist. Bei der Rückkehr Abschaloms aus dem Exil bezeugt die Schrift, dass es in ganz Israel keinen Mann gab, der so schön war wie Abschalom, äußerst rühmenswert, von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Die Erwähnung der Schönheit Abschaloms erinnert uns an die ausführlichen Beschreibungen des Körpers der Liebenden im Hohen Lied. Beschreibungen, die vom Kopf bis zu den Füßen hinuntergehen oder von den Füßen bis zum Kopf hinaufsteigen. Wie zum Beispiel die abschließende Beschreibung des Körpers der Freundin in Hohelied 4,7: Du bist ganz und gar schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Aber was geschieht? Die Erzählung verzichtet, wie üblich, auf eine detaillierte Beschreibung und bezeichnet mit Hilfe des Merismus nur die Enden, die Füße und den Kopf. Als der Erzähler den Scheitel Abschaloms erreicht, illustriert er Abschaloms Schönheit durch die Beschreibung seines wallenden Haars. Ein vorgreifender Hinweis auf den Tod Abschaloms, infolge des sich Verfangens seines Haars im Gezweig des Pistazienbaums. Siehe die Worte unserer Weisen, seligen Angedenkens: Abschalom war stolz auf sein Haar, deshalb wurde er an seinem Haar gehängt, im Traktat Sotta. Die Darstellung der Schönheit Abschaloms macht ihn zu einer Art zweitem Saul. Jemand, der scheinbar für das Königtum geeignet ist, wegen seiner äußeren Vorzüge. Sofort nachdem Abschalom vor seinem Vater David erscheinen durfte, beginnt er mit den Vorbereitungen zur Rebellion. Sein erster kluger Schritt ist die Übernahme äußerer Zeichen des Königtums. Ein Wagen, Pferde und 50 Leute, die vor ihm laufen. Zeichen, die uns an Samuels Warnung im Königsrecht erinnern. Er wird eure Söhne nehmen, sie auf seinen Wagen und seine Pferde setzen, und sie werden vor seinem Wagen laufen. Gleichzeitig begreift Abschalom das Geheimnis des Ausgleichs zwischen königlicher Pracht und künstlicher Volkstümlichkeit. Er stellt sich an das Tor des königlichen Hauses, um das Herz der Israeliten zu gewinnen. Der Erzähler greift zu einer immensen Ironie, indem er Abschalom die folgenden Worte in den Mund legt: Wenn man mich zum Richter im Land macht, so komme zu mir jeder, der einen Streit und einen Rechtsfall hat, und ich werde ihm Recht geben. Als wenn es möglich wäre, dass alle in ihrem Streit Recht bekommen. Einige Zeit vergeht, das Volk ist gefesselt vom Zauber Abschaloms, der wie ein durchtriebener Politiker handelt, der sich die Unterstützung seiner Wählerschaft sichert. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt da, gegen seinen Vater zu rebellieren. Wie er ein erstes Mal seinen Vater betrogen hatte, als er ihn darum bat, Amnon zu glauben, mit ihm zum Fest der Schafschur zu gehen, so betrügte er ihn jetzt wieder mit seiner glatten Zunge mit frömmelnden Worten. Ich möchte doch gehen und das Gelübde, das ich dem Ewigen abgelegt habe, in Hebron erfüllen. Denn dein Diener hat gelobt, ja gelobt, als er in Geschur in Aram saß und gesagt, wenn der Ewige mich nach Jerusalem zurückführt, ja zurückführt, so werde ich dem Ewigen dienen. Abschalom geht den Weg der Rebellion, ein Weg, von dem es kein Zurück gibt. Vater und Sohn werden einander nicht wieder begegnen. David wird seine Armee in den Kampf schicken, aber sie kämpft mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen. David warnt seine Heerführer. Schonend möchte ich es haben mit dem Jungen, mit Abschalom. Abschalom ist vor allem Sohn, Junge und nicht ein Rebell gegen den König. David will den Kuchen essen und gleichzeitig behalten. Die Rebellion unterdrücken, aber den Rebellen schützen. Seine Vaterliebe ist also stärker als seine Verantwortung als König. Joab ben Zeruiah ist es, der Abschalom beseitigt und so das Ende der Rebellion herbeiführt. Ein Zeichen dafür, dass Davids Liebe zu Abschalom seine politischen Abwägungen beeinträchtigt, findet sich in der Gestaltung der Erzählung vom Tod Abschaloms als Spiegelbild der Erzählung von der Bindung Isaaks. Beide Erzählungen, die eine über den Sohn des Vaters der Nation und die andere über den Sohn des Vaters der königlichen Dynastie, erzählen von der übergroßen Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Und sie sind einander äußerst ähnlich, allerdings in der Umkehrung. Erstens, Abraham, von dem verlangt wurde, seinen Sohn zu opfern und der die Prüfung bestand, behält seinen Sohn am Leben. David, der den Tod seines rebellischen Sohnes hätte vorziehen müssen, um der Einheit des Volkes und der Vermeidung von Blutvergießen willen, sah in der Bewahrung des Lebens seines Sohnes das oberste Ziel. Und sein Sohn wurde ermordet. Zweitens, zu Abraham sagt der Ewige daher, weil du dies getan hast und deinen Sohn nicht ausgespart hast, demgegenüber wollte David das Leben seines Sohns aussparen. Aber Joab tötete ihn und tat, was der König hätte tun müssen, das Volk auszusparen. So heißt es, und Joab blies in den Schofar, und das Volk hörte auf, Israel zu verfolgen, denn Joab sparte das Volk aus. Drittens, Abraham war bereit, seinen Sohn zu töten, und der Ewige war es, der ihn aufhielt mit den Worten, streck deine Hand nicht gegen den Jungen aus. Während der Soldat, der von der Tötung Abschaloms absah, weil das Gebot Davids des Vaters schwer auf ihm lag, sagt, ich werde meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs ausstrecken, denn vor unseren Ohren hat der König befohlen, bewahrt mir den Jungen, den Abschalom. Und der Vater, der bereit war, die Hand gegen seinen Sohn auszustrecken, dessen Sohn wird gerettet. Während der Vater, der befahl, die Hand nicht gegen seinen Sohn auszustrecken, dessen Sohn wird getötet. Viertens, für Abraham, der seinen Sohn opfern wollte, findet sich ein Ersatzopfer. Und er nahm den Widder und brachte ihn da als Brandopfer anstelle seines Sohnes. David, der seinen Sohn um jeden Preis retten wollte, dessen Wunsch sich aber nicht erfüllte, sieht sich selbst nach dem Geschehen als Opferersatz. Mein Sohn Abschalom, wäre doch mein Tod an deiner Stelle. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn. Eine besonders deutliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Erzählungen zeigt sich in den Bildern vom Dickicht und vom Gezweig. In der Erzählung von der Bindung Isaaks verfängt sich der Widder, der Opferersatz für den geliebten Sohn, mit seinen Hörnern im Dickicht. Während es in der Erzählung von der Rebellion der geliebte Sohn selbst ist, dessen Kopf sich im Gezweig des Pistazienbaums verfängt. Und man sollte auch den ähnlichen Klang der Worte Eil, Widder und Elah, Pistazienbaum, beachten. Mit dem Tod Abschaloms wird David die bittere Nachricht von seinem Tod auf eine Weise erreichen, die an die Nachricht über den Tod Amnons, seines Erstgeborenen, erinnert. Damals wie jetzt steht ein Späher da, der seine Augen schweifen lässt und die Boten sieht, die die Todesnachricht bringen. Bei beiden Ereignissen ist die Nachricht ausgesprochen bitter, aber sie wird von einem tröstlichen Element begleitet. Im ersten Fall dachte David, wie gesehen, dass alle seine Söhne tot sind, und es stellte sich heraus, dass dies nicht stimmte. Während im zweiten Fall die bittere Klage ihren Ausgleich findet in den Worten: Mein Herr, der König, möge erfahren, dass der Ewige dir heute Recht verschafft hat vor der Hand aller, die gegen dich aufgestanden sind. Sowohl nach der Ermordung Amnons durch Abschalom als auch nach der Tötung Abschaloms durch Joab ist dieser sich der Stärke der Gefühle des Königs seinem Sohn Abschalom gegenüber bewusst. Im ersten Fall bemühte er sich, dem König den Vertriebenen zurückzubringen. Im zweiten Fall zwingt er den König, sich zusammenzunehmen, seinen Kummer zu überwinden und sich seinen Getreuen zu zeigen. Du hast heute all deine Diener beschämt, die heute dein Leben gerettet haben und das Leben deiner Söhne und deiner Töchter, das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen. Du liebst deine Hasser und hasst die, die dich lieben. Denn ich weiß heute, wenn Abschalom leben würde und wir heute alle tot wären, dass dies in deinen Augen recht wäre. Ja, soweit die Überlegungen zu der Darstellung der Beziehung Davids zu Abschalom und gerade eben auch im Vergleich mit der Bindung Isaaks. Sind da Anmerkungen, Nachfragen? Sieht erstmal nicht so aus. Der Vergleich geht natürlich zu Ungunsten da. Ja, Frau Fricke.
Also ich habe nur eine Frage. Ist das Ganze, dass Absalom stirbt und der ältere Bruder Amnon, ist das eine Vorbereitung darauf, dass Salomon König wird? Oder ergibt sich das so?
Kann man natürlich auch so sehen. Also zumindest kann man sagen, Salomo werden die älteren Brüder, die vielleicht ein älteres Recht hätten, König zu werden, beiseite geräumt. Also es wirkt sich schließlich und endlich zu seinen Gunsten aus. Obwohl natürlich in der alten Zeit, es war nicht eindeutig, dass der erstgeborene Sohn der Erbe sein muss. Also David hätte die Möglichkeit gehabt, auch wenn Amnon und Abschalom noch gelebt hätten, auch Salomo zu bestimmen. Aber es macht es natürlich einfacher, je weniger da sind. Das ist klar. Salomo selber wird ja noch einen weiteren Sohn, Adonia, der sich vorher zum König hatte ausrufen lassen, auch noch beseitigen.
Ja.
Herr Müller.
Aber diese übergroße Liebe zu Abschalom ist doch auf der anderen Seite ein übergroßer Fehler in seiner Funktion als König.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
Da
ja.
denke,
Das
das
heißt
ist.
also, die wird ihm aber nicht angerechnet. Oder kommt da noch irgendwas?
Also es ist keine ausdrückliche Strafe, aber sein Wunsch, dass Abschalom am Leben bleibt, erfüllt sich nicht. Und damit könnte man schon sagen, also Joab sorgt dafür, dass eben ja die Interessen der Gesamtheit vor die Interessen der Erhaltung des Sohnes gehen. Und das bedeutet für David natürlich schon, dass er eben seinen Sohn verliert. Also in dem Sinne. Die ganzen Geschichten über die Streitigkeiten der Söhne werden natürlich gesehen im Zusammenhang mit der Ankündigung Nathans, dass es eben nach der Tat mit Bathsheba, dass es keinen Frieden mehr in seinem Haus geben wird. Und insofern ist es nicht direkt die Liebe zu Abschalom, aber alles, was geschieht, ist im Grunde genommen etwas, was David ereilt wegen seines eigenen Verhaltens.
Ja, aber als er zuließ, dass Abschalom wieder zurückkommt, aber sich weigert, dir den Kuss zu geben, wird er da dennoch als Erbfolger anerkannt? Also ist er dann als Erbfolger praktisch in die Rebellion gegangen, was ja dann notwendig gewesen wäre?
Das wird eindeutig gesagt. Ja. Also es wird nur gesagt, dass David ihn eben wieder als seinen Sohn annimmt. Also damit ist es sicher möglich, dass er sein Nachfolger wird. Aber es wird nirgendwo gesagt, dass David schon einen seiner Söhne eindeutig zum Nachfolger bestimmt hat. Und Abschalom ist zwar der älteste überlebende Sohn, aber David wäre nicht gezwungen gewesen, ihn auszuwählen. Also von daher hätte Abschalom vielleicht einerseits warten können, also auf den Tod seines Vaters, und sich sagen können, dann wird es wohl gehen, aber sicher war das auch nicht. Und vielleicht hat er auch einfach nicht so viel Geduld, so lange zu warten, und wollte jetzt schon König werden.
Bei Absalom, das ist hier gar nicht so erwähnt, diese Demütigung seines eigenen Vaters dadurch, dass er eben mit den Nebenfrauen da oben in aller Öffentlichkeit geschlafen hat, die wird ja gar nicht so erwähnt. Weil das ist ja an für sich der stärkste Affront gegen David. Seine Bloßstellung als König und Vater.
Ja, und damit ist auch eigentlich jeder Weg zurück unmöglich gemacht. Ja. Und die Aussage ist wohl wirklich, dass eben dadurch, dass Abschalom mit den Frauen Davids schläft, zu sagen, er ist jetzt der König und hat eben auch den königlichen Harem übernommen. Das gilt sozusagen als eine gewisse Bestätigung des neuen Königs, dass er die Herrschaft erlangt hat. Das ist auch nachher im Anfang des ersten Königsbuch ist es ja das, was Adonia, dem nächstältesten Sohn Davids, den Tod bringen wird, nachdem Salomo schon zum König gekrönt ist, bittet Adonia Batsheva darum, dass sie sich bei Salomo dafür verwendet, dass er Avishag, die gar nicht Davids Frau war, sondern nur das junge Mädchen war, das ihm ins Bett gelegt wurde, damit er noch warm wird, dass er die heiraten darf. Und, und als Batsheva darum Salomo bittet, dass er das Adonia erlaubt, sagt Salomo ganz klar, und willst du ihn dann nicht gleich die Krone für ihn bitten? Also sozusagen, wenn Adonia nicht mal die Frau, sondern nur die Bettgenossin, wirklich im platonischen Sinne, wie es in der Bibel gesagt wird, Davids zur Frau haben will, ist das eigentlich ein Anspruch auf seine Krone.
Ja, dieses Mädchen aus Schunem, ja.
Ja, genau, von der die Bibel eindeutig sagt, dass David nicht mit ihr geschlafen hat und sie auch nicht geheiratet hat, aber selbst sie gilt als eben schon jemand, der das Bett des Königs geteilt hat, und mit der sie zu heiraten könnte einen Anspruch auf die Krone bedeuten. Ja, also in dem Sinne könnte man sagen, alle Frauen des Königs müssen hoffen, dass der König möglichst lange erhalten bleibt, damit ihnen nicht sonst was geschieht.
Sodom und Gomorra.
Ja, Frau Fricke.
Nicht ganz so schlimm.
Es scheint mir aber, dass Absalom das von langer Hand vorbereitet, sich in das Tor zu setzen und Recht zu sprechen und Leute auf seine Seite zu ziehen. Das ist ja recht publikumswirksam,
ja, sag ich nein, mal. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Liegen ihm ja zu. Dazu hat er noch ein sicheres Auftreten. Ist der schönste Mensch als Beschriebener, der schönste überhaupt. Und ein bisschen erinnert mich das aber auch an eine griechische Mythologie des Narziss, ne, dieses Jünglings, der auch ums Leben kommt, weil er so verliebt ist in sein Spiegelbild, wenn er da hineinguckt, dass er ins Wasser fällt. Ne? Und Absalom bleibt eben an seinen Haaren hängen. Ne? Also da ist so viel Selbstverliebtheit, denke ich. Ja. Viel Narzisstisches, wie für mich eigentlich auch schon bei David sichtbar. Das finde ich sehr spannend.
Ja. Ja, es kann durchaus sein, dass sein schönes Äußeres Abschalom noch zusätzliches Selbstbewusstsein gegeben hat, sich als den rechtmäßigen König zu sehen. Obwohl wir ja bei Saul gesehen haben, äußeres Ansehen nicht unbedingt Garantie ist, aber
Reicht nicht.
die Verführung ist natürlich groß. Herr Müller.
Ja, überhaupt nicht erwähnt ist aber die Unzufriedenheit des Volkes mit dem David in seiner Königsfunktion.
Müsste
Ja,
man so
weil
aus dem
das hier,
Hintergrund vermuten, ja.
was wir hier haben, das sind, sagen wir, moralische Verfehlungen, ethische Verfehlungen, aber sowas wird ja vom Volk schnell vergessen und akzeptiert. Aber was war der eigentliche Grund, dass man David nicht mehr als König haben wollte? Das wissen
Da
wir
könnte
nicht.
eine Menge im Hintergrund stehen, dass er vielleicht wirklich sich nicht um das Volk gekümmert hat, nicht recht gesprochen hat, wie er es hätte tun sollen.
Wir
Und
wissen es aber
eben,
nicht.
wie ich vorhin sagte, dass Abschalom eben gerade nach Hebron geht, dass vielleicht gerade die Judäer sich benachteiligt fühlen, dass da sozusagen, dass weil David seinen eigenen Stamm nicht bevorteilt hat, dass man ihm das übel genommen hat von dieser Seite auch, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, es scheint, wir hatten ja schon gesehen, dass eigentlich nach der Geschichte mit Bathsheba David ein ganz anderer Mann wird, der nicht, solange er noch gegen Saul gekämpft hat und versucht hat, die Krone zu erreichen, war er eigentlich immer sehr geschickt darin, hat gewusst, wie er Leute für sich einnimmt. Und das scheint inzwischen ziemlich vorbei zu sein. Frau Fichtbauer,
Genau.
Sie hatten sich gemeldet.
Ja, also zu den 10 Frauen, den Nebenfrauen, die er ja zurückgelassen hat. Ja, es heißt ja dann, dass er keinen Kontakt mehr mit ihnen hat. Das heißt, er bestraft sich quasi selbst. Er macht sie ja, wie es heißt, zu Lebzeiten schon zur Witwe, ne?
Ja, das ist eben auch natürlich der Gedanke, das haben wir auch schon gesehen, als wir das Kapitel über die des Ehebruchs verdächtige Frau hatten. Eine verheiratete Frau, die mit einem anderen Mann geschlafen hat, ist auch ihrem ursprünglichen Mann verboten. Wobei in dem Fall ist es ja eine Vergewaltigung und da würde es eigentlich streng genommen nicht gelten. Und da würde nach Torarecht David eigentlich sogar strenger sein, als er sein müsste. Und vielleicht ist es da eher auch irgendwie sein eigener Stolz, dass er eben von diesen Frauen nichts mehr wissen will. Und natürlich ist auch völlig klar, eine Frau, die mal die Nebenfrau des Königs war und dann noch von dem Sohn des Königs beschlafen worden ist, dass sie keine Aussicht hat, dass irgendein anderer Mann sich an sie ranwagen wird, ist in der damaligen Zeit natürlich auch klar. Und wenn das so, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn das so ausdrücklich eben gesagt wird, dass sie wirklich wie Witwen im Harem sitzen, ist das zumindest so eine kleine Andeutung der Bibel auf die Tragödie des Lebens dieser Frauen, zu denen weder David zurückkommen wird, die sich vergewaltigen lassen mussten, und die keine Chance mehr haben, noch auf eine andere Weise ihr Gefühlsleben, noch, wirklich zur Geltung zu bringen. Ja, dann sehen wir uns die Person Ittais an, eines Mannes aus Gath, also von daher ein Philister, der David die Treue erweist. Und Amnon Barsag sieht hier eine ganz interessante Parallele zu der Geschichte von Ruth, die ja Davids Urgroßmutter ist. Es ist interessant, dass viele derer, die sich David anschlossen, nicht zum Volk Israel gehörten, sondern Kreti und Pleti, also von der Sprache her kann man annehmen, dass es sich um Söldner aus Kreta und dem Philistergebiet handelt, und Leute aus Gath waren. Das ist verständlich, denn Söldner sind dem treu, der sie ernährt und kümmern sich nicht um nationale Erwägungen. Aber hier ist dies nicht eine bloß zweckbestimmte Treue. Ittai aus Gath zeigt David gegenüber Treue und eine tiefe und beeindruckende moralische Verpflichtung. Man kann es kaum vermeiden, an ein sehr ähnliches Geschehen zu denken. Die Geschichte von Ruth und Naomi. Hier ein Überblick über die Parallele. Erstens, in beiden Erzählungen erfährt eine Person, die sich in schwerer Notlage befindet, Unterstützung von einem Fremden aufgrund der Verbindung, die in der Vergangenheit zwischen ihnen bestand. Ruth unterstützt Naomi. Ittai aus Gath, David. Die Person, die sich in der Notlage befindet, versucht, ihren fremden Freund dazu zu bringen, nicht mit ihr zu gehen, sondern an seinen Ort zurückzukehren. Denn er ist ein Fremder. So sagt Naomi zu Ruth, geht, kehrt zurück. Sie sagt es dann auch zu ihren beiden Schwiegertöchtern. Ruth und Orpa, geht, kehrt zurück, eine jede in das Haus ihrer Mutter. Kehrt zurück, meine Töchter, warum solltet ihr mit mir gehen? Und David sagt zu Ittai, warum solltest auch du mit uns gehen? Kehre zurück und wohne bei dem König, denn ein Fremder bist du und auch ins Exil gegangen von deinem Ort. Drittens, Naomi erklärt Ruth, dass deren Zukunft mit ihr nicht klar ist. Kehrt zurück, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um mit einem Mann zu sein. Und selbst wenn ich sagen würde, ich habe Hoffnung und noch diese Nacht mit einem Mann sein würde und ihm sogar Söhne gebären würde, wolltet ihr auf sie warten, bis sie groß werden? Wollt ihr an sie gebunden bleiben und nicht mit einem Mann sein? Nein, meine Töchter, denn es ist mir sehr bitter um euch, denn die Hand des Ewigen hat mich getroffen. Und so sagt auch David in Kürze zu Ittai, ich gehe, wohin ich gehe, kehr zurück und bring deine Brüder mit dir zurück. Viertens, in beiden Erzählungen weigert sich der Fremde, die in der Notlage befindliche Person zu verlassen und wählt eine Sprache, die große Hingabe bis zum Tod ausdrückt. Und Ruth sagte, verletze mich nicht, dahingehend, dass ich dich verlasse und von hinter dir zurückkehre. Denn wohin du gehst, werde ich gehen, wo du dich schlafen legst, werde ich mich schlafen legen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, werde ich sterben und dort begraben werden. Das möge der Ewige mir antun und mehr, denn nur der Tod wird zwischen mir und dir scheiden. Und Ittai antwortete dem König und sagte, so wahr der Ewige lebt und so wahr mein Herr der König lebt. Denn an dem Ort, an dem mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, dort wird dein Diener sein. In beiden Erzählungen erklärt sich die in der Notlage befindliche Person bereit, die angebotene Hilfe anzunehmen. Und sie, Naomi, sah, dass sie sich bemühte, mit ihr zu gehen und hörte auf, zu ihr zu sprechen. Und David sagte zu Ittai, geh und zieh vorüber. Und Ittai aus Gat zog vorüber und all seine Leute und all die Frauen und Kinder, die mit ihm waren. Sechstens, in beiden Erzählungen wird die in der Notlage befindliche Person aus ihrer Not gerettet. Nicht zuletzt dank des Fremden, der sich ihr angeschlossen hat. Ruth half Naomi in vieler Hinsicht und schließlich, nachdem sie einen Sohn geboren hat, sagen die Nachbarinnen zu ihr, er wird deine Seele beleben und dein Alter ernähren, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir besser ist als 7 Söhne. Ich sehe hier gerade, ich muss ja aus Versehen einen Satz gelöscht haben, da stand so etwas Ähnliches wie, dass Ittai, der eben auch ein Drittel des Heeres Davids kommandieren wird, wichtigen Anteil an der Rückkehr Davids nach Jerusalem hat. Der Parallele ist natürlich hinzuzufügen, dass David ein Nachkomme Ruths war. Was ist also die Bedeutung dieser Parallele? Es scheint, dass die Bibel hier wieder die Verbindung zwischen dem Prinzip der Gunsterweisung im Buch Ruth und dem Königtum Davids zum Ausdruck bringt. Eine Verbindung, die wir in Kapitel 2 beleuchtet haben. Im Tun Ittais liegt eine Art Belohnung für die Gunst, die Ruth erwies. Dank der Gunst, die Ruth Naomi erwies, indem sie ihr Schicksal mit dem ihrer Schwiegermutter verband, trotz des damit verbundenen Risikos, und daraus entwickelte sich die Rettung Naomis, erhielt der Sohn ihres Sohnes, als er sich in einer Notlage befand, Hilfe von einem Fremden, der sein Schicksal mit dem Davids verband und sogar Anteil nahm an dessen Rettung aus seiner Notlage. Schlussendlich war Ittai einer der 3 Abteilungskommandanten, die das Heer Davids in die entscheidende Schlacht, in der Abschalom getötet wurde, führten. Die beiden anderen waren Joab und Avishai, die Söhne Zruias, die beiden wichtigsten Befehlshaber in Davids Armee. Und Ittais Aufstellung als mit ihnen Gleichberechtigter bezeugt seinen Rang. Ja, soweit der Vergleich zwischen Ittai und Ruth. Dazu Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Ja, eine ganz sehr persönliche Anmerkung. Unser jüngerer Sohn und seine Ehefrau haben offensichtlich diesem Buch Samuel 2, das als Spruch bei ihrer Eheschließung entnommen, wohin du gehst, werde ich gehen. Ich kannte das vorher gar nicht. Also die haben sich dann im Alten Testament kundig gemacht. Ja.
Ja, also das ist aus Ruth, der Text von
dem Buch Ruth. Ja.
Allerdings wird dieser Text in Lektionaren sehr empfohlen als Text für Eheschließungen. Also da muss man gar nicht vielleicht so weit suchen. Und es ist schon interessant, weil es geht ja eigentlich um die Treue einer Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, aber es hat sich populär so entwickelt als ein Text, wo Eheleute sich die Treue versprechen. Ja, der ist natürlich auch ein sehr bewegender Text.
Es war mir vorher nicht klar und nicht bewusst. So das Erste. Das Zweite. Es heißt also, David würde also letztlich von der Ruth abstammen, wird hier behauptet. Und dann gibt es also hier der Sohn des Sohnes. Können Sie mir dazu etwas sagen? Ist das
am Ende vom Ruth kommt der Stammbaum. Ja? Sekunde, ich schlage es gerade auf. Da heißt also Ruth hat Perez geboren. Entschuldigung. Ruth hat von Boas Oved geboren, Oved hat Ishai geboren und Ishai hat David geboren. So heißt es am Ende des Buches Ruth. Und streng genommen ist er der Urenkel. Also wenn man hier sagt, der Sohn des Sohnes, ist das nicht ganz korrekt. Aber weil es im Hebräischen eben kein eindeutiges Wort für Urenkel gibt, macht man es oft in einer solchen Sprache, wenn es sich um mehr als drei Generationen handelt. Ja, wir haben ja im nächsten Jahr noch eine ganze Einheit über das Buch Ruth. Also wer da Lust hat, können wir uns weiter zu vertiefen. Ja, Frau Dankowski.
Nichts Weltbewegendes. Ich wollte das nur ergänzen und bestätigen mit diesem Trauspruch. Ich kann sagen, der erfreut sich weiterhin höchster Beliebtheit bis auf den heutigen Tag. Und ich wage mal zu behaupten, dass etwa jede zweite Trauung mit diesem Spruch am Ende gekrönt wird. So ist es jedenfalls bei mir in der Praxis. Und ich erzähle dann aber immer gerne die Geschichte und das mit der Schwiegermutter und Schwiegertochter ist dann doch eine Überraschung.
Ja, ich finde das auch eben, also so bekannt dieser Text noch in vielen Kreisen ist, einfach ein bisschen mehr den Hintergrund zu kennen und dass die Geschichte noch um einiges komplizierter und vielfältiger ist, denke ich, ist auch ganz wichtig. Ja, dann können wir zum nächsten Thema übergehen. Wir haben ja gehört, die Bundeslade soll in Jerusalem bleiben auf Davids Wunsch, obwohl die Priester sie eigentlich ihm nachtragen wollten. Und Amnon Barsag sieht darin eigentlich den Beginn der Erwählung Jerusalems auch eben zu einem religiösen und nicht nur einem politischen Zentrum. Also er schreibt dazu: Die Geschichte von der Rebellion Abschaloms beweist, dass das Hinaufholen der Lade nach Jerusalem nicht nur aus rein politischen Gründen geschah, sondern aus der Erkenntnis, dass dort ihr ewiger Ort ist. In dieser Geschichte zeigt sich zum ersten Mal die religiös-geistliche Stellung Jerusalems. Die Bibel wählt einen besonderen Weg, um diesen prägenden Moment vor dem Hintergrund der aktuellen Notlage herauszuheben. Die Beschreibung der Überquerung des Kidronbachs erinnert sehr an die Beschreibung der Überquerung des Jordan zur Zeit Josuas. Dort, also bei Josua, heißt es, und als das Volk aus seinen Zelten loszog, den Jordan zu überqueren, und die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk, und ganz Israel ging trockenen Fußes hinüber, bis das ganze Volk damit fertig war, den Jordan zu überqueren. Und in unserem Abschnitt heißt es, und das ganze Volk überquerte, und der König überquerte den Kidronbach, und das ganze Volk überquerte. Und siehe, auch Zadok und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes und stellten die Lade Gottes nieder, bis das ganze Volk damit fertig war, zu überqueren von der Stadt her. Diese Parallele bringt die Verbindung zwischen den beiden Ereignissen auf die Spitze. Bis zu dem Augenblick, in dem David befahl, die Lade in Jerusalem zu belassen, gab es nur eine heilige und erwählte geografische Gegend, das Land Israel. Das Kommen Israels in das Land hatte diese Heiligkeit in ihren Idealzustand versetzt. Das Volk des Ewigen, das die Lade des Ewigen trägt, hat das Land des Ewigen betreten. Und siehe, in dem hier behandelten Augenblick bekommt Jerusalem den Status einer besonderen Heiligkeit. Und diese kommt zum Ausdruck im Verbleiben der Lade in Jerusalem, in dem Moment, in dem David die Stadt verlässt. Das heißt, Jerusalem ist nicht mehr nur eine politische Hauptstadt, sondern vor allem eine religiös-geistliche Hauptstadt, selbst in einer Zeit, in der es in ihr keinen König gibt. Ja, das zur Stellung Jerusalems, die sich jetzt anfängt herauszukristallisieren. Und dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, meiner Ansicht nach ist ein Schwerpunkt der Aussage hier, dass die Lade des Ewigen trägt, hat das Land des Ewigen betreten. Also war ein Ziel der Israelis, der Hebräer damals, war Land für den Wohnung für den Ewigen zu besorgen. Das heißt also, wir sprechen immer von einer Landgabe, das heißt also, die Richtung des Gebens ist Gott zu den Hebräern. Aber wenn ich diesen einen Satz richtig interpretiere, dann ist es genau umgekehrt. Die Hebräer geben das Land dem Ewigen, nachdem sie es in ihrem Sinne und in seinem Sinne geheiligt, sprich gereinigt haben.
Ja, in der Formulierung spricht einiges dafür, so wie Sie es deuten, würde ich sagen. Natürlich ist klar im Buch Josua, dass es dem Volk Israel nur mit Hilfe Gottes möglich ist, das Land zu betreten. Also es kann das nicht aus eigener Initiative machen, aber es ist schon auch ein Gedanke natürlich sozusagen, das Volk muss mitspielen, ansonsten geht gar nichts eigentlich. Und in dem Sinne kann man schon sagen, dass Gott zwar das Land verheißen hat und auch dem Volk ermöglicht, das Land zu betreten, aber letztlich ist es auch von der Bereitschaft des Volkes, das Land zu betreten und dort dann auch nach der Tora zu leben, abhängig, dass sich das Ganze verwirklicht. Da könnte man schon sagen, da gehören beide Seiten dazu auch. Ja. Frau Fichtbauer.
Ja.
Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Müller?
Nein, ich wollte nur noch sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass in der Genesis ja des Öfteren betont wird, die Welt wurde erschaffen und die Menschen, dass Gott bei ihnen wohnen kann. Und zu dem Wohnen können wir natürlich annehmen, dass das ein heiliges Land ist. Er kann ja nicht in einem verkommenen Land wohnen. Das ist unmöglich.
Ja, nein. Also zum Beispiel Benno Jakob in seinem Exodus-Kommentar, der betont sehr, auch als natürlich ein Rabbiner, der in der Diaspora gelebt hat und noch nicht viel vom Zionismus hielt, er betont sehr, dass eigentlich das eigentliche Ziel des Exodus der Berg Sinai war. Und dort offenbart sich Gott und das Stiftszelt wird ja auch am Berg Sinai errichtet und schon da ist Gott ja mitten unter den Israeliten. Und man könnte sich fast fragen, ja, so wieso müssen sie eigentlich noch ins Land? Sie haben doch Gott schon unter sich. Es ist Die Art der Gottesnähe wird eigentlich im Land nicht unmittelbarer werden, als es am Sinai und während des Wüstenzuges ist. Es ist vielleicht wirklich eher die Sache, sozusagen ein Alltagsleben mit Gott in der Mitte zu haben. Aber da ist sicher auch eine gewisse gegensätzliche Konzeption, die vielleicht auch, wenn man die Redaktion der Bibel geschichtlich sieht, vielleicht auch daher kommt, weil man ja die Erfahrung gemacht hatte, das Land hat man schon verloren, aber nicht die Tora. Und auf die Weise der Sinai in gewisser Weise dann auch eine Bedeutung bekommen hat, die er ursprünglich vielleicht gar nicht mal so hatte, als man noch dachte, man zieht in das Land ein und wird da immer leben. Aber nachdem das nicht funktioniert hat, irgendwo zu sagen, Gott kann überall auch mit uns sein. Und das Land bleibt zwar heilig.
Ist nicht auszufließen, ja.
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 Ja, Frau Fichtbauer.
Ja, hier gibt es ja drei Kernbegriffe, nämlich das Land, das Volk des Ewigen, das Land des Ewigen, ja, und dann Jerusalem. Das Land ist heilig, es ist die erwählte geografische Gegend, das Land Israel. Und aber dann, Jerusalem bekommt einen Status einer besonderen Heiligkeit und ist egal, ob Israeliten dort sind oder nicht, denn David hat ja die Stadt verlassen. Das ist völlig egal, so interpretiere ich jetzt den Autor. Das Verbleiben in Jerusalem ist das Eigentliche, ist egal, wo das Volk sich aufhält, jetzt repräsentiert durch David, oder ist das eine Fehlinterpretation?
Ich
Also
bin
der
nicht sicher, ob man hier wirklich den König als Repräsentanten des Volkes sehen muss, denn es sind ja Leute in der Geschichte in Jerusalem zurückgeblieben. Abschalom zieht ja nicht in eine leere Stadt ein. Wir wissen nicht, wie viele, aber es sind Leute da geblieben und es geht wohl eher darum zu sagen, und das ist natürlich auch eine Exilsperspektive. Oder dass man eine Perspektive in einer Zeit, wo es keine eigene Souveränität gibt, die Stadt bleibt heilig, auch wenn sie kein politisches Herrschaftszentrum ist. Und das kommt ja auch so ein bisschen noch in den letzten Kapitel vom Buch Jeremia, als die Babylonier schon Jerusalem erobert haben, den König schon ins Exil geführt haben, den Tempel zerstört haben. Es ist Jeremia ganz wichtig, dass die Leute in Jerusalem und im Land bleiben. Obwohl es unter babylonischer Herrschaft ist, aber dass es trotzdem einen Wert gibt, an dem auserwählten Ort zu bleiben, auch wenn man keine politische Macht hat. Und das haben sicher auch Generationen von Juden, ich meine, es hat eigentlich fast immer mindestens eine kleine Gruppe von Juden, die in Jerusalem gelebt haben, gegeben. Und sei es auch nur, um dort zu beten und Tora zu studieren. Und auch der Gedanke war, das ist es, was wichtig ist, nicht ob Jerusalem Hauptstadt irgendeines Staates ist, sondern dass die Heiligkeit der Stadt erhalten bleibt. Und wie sich dann auch nachdem ja mit der babylonischen Eroberung die Bundeslade verloren gegangen ist, hat man dann die Stadt selber, beziehungsweise den Ort, die Stelle, wo der Tempel gestanden hat, als heilig gesehen, sodass man nicht mal mehr die Bundeslade braucht, sondern sozusagen den Ort, wo sie gestanden hat, als dauernd heilig bleibend sieht.
Ja,
Aber
man hat
das
aber
Wort.
den Verlust der Lade niemals beklagt.
Niemals, bitte.
Beklagt, aha.
Den Verlust der Lade, die ja irgendwie verschwunden war, hat man niemals beklagt.
Wird in der Tat ausdrücklich nicht bezeichnet. Die Klagelieder beklagen die Zerstörung Jerusalems und in gewisser Weise auch des Tempels, aber das stimmt, dass. Und eigentlich, also nachdem die Lade dann einmal fest im Tempel Salomos sitzt, wird die Lade alleine auch so gut wie nicht mehr erwähnt. Also es ist klar, dass sie
Ja.
da ist, aber der Tempel selber scheint viel wichtiger oder eben die Stadt Jerusalem als Ganze dann zu sein. Es wird irgendwo, ich glaube, es sind Makkabäerbüchern, ich bin nicht mehr ganz sicher, wird irgendwo erwähnt, dass möglicherweise Jeremia die Lade versteckt, also irgendwo vergraben hat, bevor die Babylonier den Tempel zerstört haben. Und da gibt es dann Legenden drüber. Aber jedenfalls ist bezeugt, dass es im zweiten Tempel keine Lade mehr gab,
Sie
im
ist ja
Tempel
jetzt
danach
in
den
Aksa,
Babylonischen.
in
Ja, die
Äthiopien.
äthiopische Kirche hat die Tradition, dass die Lade
Ja.
nach Äthiopien gekommen ist. Die gibt es auch, die Tradition.
Mit dem Melasse.
Und von daher, der zweite Tempel hatte ein leeres Allerheiligstes. Also da sieht man schon, wie an den Ort selber im Grunde genommen die Heiligkeit übertragen wurde. Frau Fricke.
Ja, ich denke, dass Jerusalem und der Tempel Pars pro Toto wird, für alles einfach steht, für das ganze israelische Volk und für Gott und die Verbindung zwischen Gott und den Juden. Ich glaube, man begrüßt sich auch und sagt nächstes Jahr in Jerusalem, nicht? Das heißt, da ist man zu Hause, da ist man in Gottes Nähe, ne? Eben anders als andere Städte. Und das hat sich mit dem Tempelbau, denke ich, schon wirklich entwickelt und der Wahl zur Hauptstadt, die auch zwischen Nord- und Südreich liegt, was ja auch ja, verbindend ist für die Stämme Israels. Also ich glaube, das hat die Bedeutung schon ja, mitbewirkt, mitgeschaffen, dass es so ist.
Ja, und
Naja,
gerade diese
jetzt
Verbindung.
vergessen wir nicht, Entschuldigung,
Ja.
vergessen wir nicht, dass jede Stadt ein eigenes Ego hat, was es ja auch aufpolieren will. Ich denke nur mal an die Reliquienstädte, an die Wallfahrt, also bitte.
Ja, also ich denke, dass Jerusalem als besonderer Ort der Verbindung Gottes mit Israels, das kommt sicher gut im Tempelweihgebet Salomos zum Ausdruck. Und dann sagte er, dass irgendwann wird der Tempel sozusagen zum Kanal, durch den die Gebete auf in den Himmel steigen. Dass man das, also auch man muss gar nicht am Ort sein, es reicht in Richtung auf den Ort zu beten und dort werden die Orte aufsteigen. Und natürlich stand Jerusalem da in Konkurrenz mit anderen Orten, die wahrscheinlich eine ältere Tradition hatten, dass sie die Verbindung zu Gott haben. Wir haben ja im Buch Genesis die Geschichte von der Himmelsleiter, also auch eine Verbindung zwischen Himmel und Erde in Bethel. Und obwohl völlig klar ist geografisch, wo Bethel liegt, nämlich ein paar etwa 20 vielleicht Kilometer nördlich von Jerusalem, die spätere Exegese sagt Bethel, was ja wörtlich übersetzt Haus Gottes heißt, Bethel war Jerusalem. Also da ist schon, da hat Jerusalem schon alles so an sich gezogen, dass man Bethels ursprüngliche Stellung als Nabel der Welt auflöst und das rüberzieht dann. Und seitdem hat dann eigentlich, nachdem Jerusalem einmal diesen Status hatte, hatte keine andere Stadt mehr die Chance, dann auch gegen anzukommen. Ja, dann auch noch ein paar Gedanken dazu, ja, wie eigentlich David, könnte man sagen, theologisch mit seiner Situation umgeht. Nämlich, dass er einerseits ja wohl auch durchaus begreift, dass er hier bestraft wird für sein Tun mit Bathsheba und andererseits auch bereit ist, Gottes Urteil anzunehmen, aber doch auch sehr praktische Dinge tut, um doch zu versuchen, zurückzukehren. Wie kann man das zusammenbringen, sozusagen? Dazu schreibt Amnon Barzag, wir stoßen jetzt auf eines der interessantesten Charakteristika im Verhalten Davids während der Rebellion Abschaloms. Bis jetzt haben wir gesehen, dass David das Urteil annahm. Wenn ich Gnade in den Augen des Ewigen finde, so wird er mich zurückbringen und mich, sie, das heißt die Lade und ihre Städte sehen lassen. Und wenn er sagen wird, ich habe kein Gefallen an dir, hier bin ich, er tue an mir, was gut in seinen Augen ist. Aber zusammen mit der Annahme des Urteils werden auch praktische Vorbereitungen für das Kommende getroffen. Und der König sagte zu Zadok, dem Priester, sieh darauf, kehre in Frieden in die Stadt zurück. Und dein Sohn Achimaaz und Jonathan, der Sohn Ewiatars, eure beiden Söhne sind mit euch. Seht, ich verweile in den Furten der Wüste, bis ein Wort von euch kommt, es mir zu sagen. Und Zadok und Ewiatar brachten die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und saßen dort. Bei seinem Befehl an Zadok, mit der Lade nach Jerusalem zurückzukehren, verband David zwei Ziele miteinander. Einerseits die Annahme des Urteils und andererseits das Ausspannen eines Spionagenetzes, in dem sich zwei Männer in wichtiger Position befinden. Die hohen Priester, die die Lade hüten, und ihre beiden Söhne, die David notwendige Informationen überbringen können. Im weiteren Verlauf werden wir sehen, wie David sich tatsächlich dieser beiden Söhne bedient hat. Es ist wichtig zu betonen, dass diese beiden Tendenzen einander nicht widersprechen, sondern einen grundlegenden Gedanken hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Vorsehung und freier Wahl zum Ausdruck bringen. David war seelisch auf jede Eventualität vorbereitet. Er nahm das Urteil an und rechtfertigte alles, was über ihn kommen könnte. Aber diese seelische Disposition brachte ihn nicht zu Passivität. Und er tat, was nötig war, um sich zu retten, in dem Glauben, dass die Rebellion Abschaloms eine vorübergehende Notlage sei. Das Prinzip ist, David unternahm Anstrengungen unten und war gleichzeitig darauf vorbereitet, alles anzunehmen, was oben über ihn beschlossen werden könnte. So auch in den folgenden Versen. Und David stieg den Olivenaufstieg hinauf, weinte, sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und das ganze Volk, das mit ihm war, jeder hatte sein Haupt verhüllt und sie gingen hinauf. Ja, gingen hinauf und weinten. Und David sagte und sprach, Achitophel ist unter den Verschwörern mit Abschalom. Und David sagte, vereitle doch bitte den Rat Achitophels, ewiger. David bringt hier Verzweiflung und Trauer zum Ausdruck, aber dieses Gefühl trieb ihn wieder nicht in völlige Passivität. Als er vom Beitritt Achitophels zur Rebellion hörte, tat er etwas, das er bis dahin nicht getan hatte und auch künftig während der Rebellion nicht mehr tun wird. Er betete zum Ewigen. Es zeigt sich, dass David bisher glaubte, die Rebellion sei ein vorübergehendes Ereignis. Er nahm das Urteil zwar in Liebe an, dachte aber, dass dies eine Strafe war, nach der er auf seinen Thron zurückkehren würde. Aber es scheint, dass Achitophels Weisheit so groß war, dass David befürchtete, sie könne Abschaloms Königtum etablieren. Daher wandte sich David im Gebet an den Ewigen. In einem Gebet, das mehr als persönliche Befürchtungen vor Achitophel die wesentliche Befürchtung vor dem vollständigen Erfolg der Rebellion zum Ausdruck brachte. Sofort nach dem Gebet kommt, so scheint es, die positive Reaktion. Und David kam bis zum Gipfel, wo man sich vor Gott niederwirft, und siehe, Hushai Ha'arki kam ihm entgegen, mit zerrissenem Gewand und Asche auf seinem Haupt. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir vorüberziehst, wirst du eine Last für mich sein. Aber wenn du in die Stadt zurückkehrst und zu Abschalom sagst, ich bin dein Diener, dann kannst du mir den Rat Achitophels vor Ort vereiteln. Und sind dort nicht die Priester Zadok und Eviatar mit dir? Und alles, was du aus dem Haus des Königs hörst, wirst du den Priestern Zadok und Eviatar sagen. Sie, dort mit ihnen, sind ihre beiden Söhne, Achimaaz, Zadoks Sohn, und Jonathan, Eviatars Sohn. Und durch sie werdet ihr mir alles schicken, was ihr hört. Wer ist Hushai Ha'arki? Im Buch der Chronik heißt es, und Achitophel war dem König Ratgeber und Hushai Ha'arki Nächster des Königs. Es scheint, dass Ratgeber ein staatliches und offizielles Amt war, während Nächster des Königs ein persönlicheres Amt war. Jemand, der dem König nahestand und sein persönlicher Berater war. Hushais Anschluss an David war wie ein Zeichen vom Himmel, dass sein Gebet erhört wurde. In den folgenden Abschnitten zeigt sich tatsächlich, dass es die Entsendung Hushais als Spion in das Lager Abschaloms war, die den Kampf zugunsten Davids entschied und sein Leben rettete. Ja, dazu Anmerkungen. Herr Müller.
Das heißt, er hat hier wirklich eine fünfte Kolonne aufgebaut.
Ja.
Er war schon trickreich.
Wollte gerade sagen, da kommen wir vielleicht, da kennen wir vielleicht den alten David, den jungen David wieder, wie er sich zur Zeit
Ja,
Sauls
ja.
verhalten hat. Ja, Frau Dankowski.
Noch mal eine Frage zu einem kleinen, vielleicht nicht unwesentlichen Detail. Mir beim ersten Lesen schon aufgefallen, dieser Hushai Haaki, der ja in einer seltsamen Verfassung da David gegenübertritt, mit zerrissenem Gewand und Asche auf seinem Haupt. Soll das ein Zeichen der Trauer zunächst mal sein über das, was passiert? Ja, und dann, gut, da gibt es jetzt hier die Fußnote, aber klingt auch ein bisschen rätselhaft, ne? Wenn du mit mir vorüberziehst, wirst du mir eine Last sein.
Ja, also die Fußnote ist die Vermutung von Amnon Vazak, die hat
Ja.
er dazu gebracht. Denn das Merkwürdige ist ja, David sagt das ja zu keinem anderen von den Leuten, die mit ihm gehen, dass er eine Last wäre. Also von daher wirkt es etwas merkwürdig. Fällt gerade so spontan ein. Vielleicht sagt das auch einfach so, um ihm zu sagen, du bist mir viel wertvoller, wenn du in der Stadt bist. Denn da kannst du sozusagen deine Fähigkeiten zu meinen Gunsten ausnutzen. Während wenn du auch noch einer von denen bist, die mitkommen, hilft es mir eigentlich zumindest nichts weiter.
Ja.
Ja, aber das ist eben Staub auf dem Haupt und zerrissene Kleider, das kommt in der Bibel öfter als Trauerriten vor. Und die zerrissenen Kleider, das wird auch bis heute in den jüdischen Trauerriten bewahrt, dass wenn nahe Angehörige gestorben sind, man sich einen Riss in dem Kleidungsstück, das man trägt, macht und dass auch die 7 Trauertage lang dieses Kleid auch so zerrissen trägt. Ja, und dann haben wir schließlich noch das Überqueren des Jordan durch David, der ja eben nachdem Hushai ihn warnt, er soll lieber das Weite suchen und den Jordan zu überqueren, er sich damit ja auch nicht außerhalb des Landes begibt. Und es bietet sich natürlich durchaus an, das zu vergleichen eben mit dem Einzug Israels in das Land. Beim Überqueren des Jordan in der umgekehrten Richtung. Und Amnon Vazak zeigt uns hier noch viel mehr Parallelen, die wirklich sehr nahe liegen, dass man diese beiden Erzählungen lesen muss. Abschalom nahm zwar den Rat Huscheis an und der gefährliche Rat Achitophels wurde zurückgewiesen, aber es scheint, dass Huschei nicht beruhigt war. Und Huschei sagte zu den Priestern Zadok und Eviatar, dies und das hat Achitophel Abschalom und den Ältesten Israels geraten. Und dies und das habe ich geraten. Und jetzt schickt schnell und sagt, David zu sagen, übernachte diese Nacht nicht in den Furten der Wüste, sondern überquere, ja überquere, damit der König nicht verschlungen werde und alles Volk, das mit ihm ist. Was befürchtete Hushai? Es gibt 2 Möglichkeiten. Vielleicht befürchtete er, dass Abschalom seine Entscheidung ändern könnte. Schließlich war Achitophels Rat zunächst angenommen worden und es bestand Grund zur Befürchtung, dass dies von neuem geschehe. Besonders, weil dieser Rat von Anfang an von den Ältesten angenommen worden war. Und diese könnten Abschalom überzeugen, seine Meinung zu ändern und den Rat wieder anzunehmen. Vielleicht betonte Hushai deswegen, dies und das hat Achitophel Abschalom und den Ältesten Israels geraten. Eine zweite Möglichkeit ist, dass Hushai nichts vom Entschluss Abschaloms und der Männer Israels wusste. Möglicherweise verließ er den Ort nach seiner Rede und überließ die Entscheidung Abschalom und seinen Männern. Er beeilte sich, David zu warnen, weil ihm selbst zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob sein Rat angenommen würde. In jedem Fall drängte Hushai David, nicht nur den Ort zu verlassen, an dem er sich befand, sondern auch den Jordan zu überqueren. Dabei nahm er das Netz von Spionen, das zu Beginn der Rebellion ausgespannt worden war, zu Hilfe. Dieses Ereignis, Davids Überqueren des Jordan, hat eine besondere Bedeutung. Um sie zu begreifen, wollen wir uns zunächst die hervorstechende und interessante Parallele zwischen der Geschichte von Jonathan und Achimaaz und der Geschichte von den Spionen, die Josua ausschickte und in das Haus Rachabs kamen, ansehen. In beiden Erzählungen schickte ein israelitischer Anführer zwei Spione. Sie kamen in das Haus einer Frau und diese versteckte und verbarg sie. Im Fall von Josua und sie brachte sie auf das Dach hinauf und verbarg sie in den Flachsstängeln, die auf dem Dach ausgebreitet waren. Und hier in unserem Text, und die Frau nahm eine Decke und breitete sie über die Öffnung des Brunnens aus und streute auf sie Körner. Und die Sache wurde nicht bekannt. In beiden Fällen führt die Frau die Verfolger der Spione in die Irre und sagt ihnen, dass die Spione nicht in ihrem Haus sind. So Rachav, und sie sagte, ja, die Männer kamen zu mir und ich wusste nicht, wo sie herkamen. Und als das Tor in der Dunkelheit geschlossen wurde, gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Setzt ihnen schnell nach, dass ihr sie erreicht. Und die Frau sagte zu ihnen, sie sind weiter zum Wasser gegangen. In beiden Fällen misslingt den Verfolgern die Verfolgung. Im Fall von Josua und die Verfolger suchten auf dem ganzen Weg und fanden nicht. Und in 2 Samuel und sie suchten und fanden nicht. In beiden Erzählungen gibt es ein Element, das überraschen kann. Die Frau, die Hilfe leistet, scheint zu den Feinden des Lagers zu gehören, aus dem die Spione kommen. Rachav ist eine Einwohnerin Jerichos. Und die Frau, die Jonathan und Achimaaz rettete, ist aus Bachurim, eine Stadt im Erbbesitz Benjamins, aus der die hervorstechenden Leute des Hauses Saul kamen, wie Shimi ben Gera, der David verfluchte und mit Steinen bewarf. Der Midrasch bringt es auf radikale Weise zum Ausdruck, wenn er feststellt, dass die Frau die Gattin von Shimi ben Gera war. In beiden Erzählungen gelangen die Spione an ihren Zielort und ihre Worte veranlassen die, die sie ausgesandt haben, den Jordan zu überqueren. Bei Josua und die beiden Männer kehrten zurück und kamen zu Josua ben Nun und erzählten ihm alles, was sie vorgefunden hatten. Und Josua stand früh am Morgen auf und sie zogen von Schittim los und kamen bis zum Jordan. Und in unserem Kapitel, und sie gingen und sagten König David. Und David stand auf und das ganze Volk, das mit ihm war, und sie überquerten den Jordan bis zum Morgenlicht. Und in beiden Fällen findet die Überquerung am frühen Morgen statt. Die beiden Ereignisse, die in dieser Parallelität beschrieben wurden, enden zwar mit der Überquerung des Jordan, aber in entgegengesetzten Richtungen. Die Geschichte der Spione, die Josua ausschickte, ereignete sich auf dem Einzug ins Land durch die Überquerung des Flusses von Osten nach Westen, während David den Jordan von Westen nach Osten überquerte, im Gegensatz zum Einzug ins Land. Es zeigt sich also, dass eine Überquerung des Jordan ein Schritt, der praktisch nicht notwendig war, nachdem der Rat Huscheis angenommen worden war, eine der Strafen war, die ihm wegen der Angelegenheit mit Bathsheba auferlegt wurden. Der Ewige vereitelte tatsächlich den Rat Achitophels, verbarg dies aber vor David und sorgte dafür, dass er handelte, als wenn dieser Rat nicht vereitelt worden wäre. David erhielt die Botschaft, steht auf und überquert schnell die Wasser, denn so hat Achitophel über euch geraten. David überquerte den Jordan also nicht, weil es wegen des Kriegs gegen Abschalom nötig war, sondern als Strafe. Der Zwang, das Land zu verlassen, ist die Strafe des Exils. Und die Schnelligkeit, mit der es geschah, verstärkt den Aspekt der Demütigung, der darin liegt. Jenseits des Jordan erfährt David Unterstützung und Hilfe von mehreren Einwohnern der Gegend. Wie die Frau aus Bachurim, so sind auch die Leute, die David hier helfen, von ihrem Wohnort und ihrer Abstammung her gerade dem Haus Saul verbunden. Erstens ging David nach Machanaim, der Stadt, in der Ischboschet, der Sohn Sauls, als König herrschte. In Kapitel 2 haben wir uns mit den besonderen Beziehungen zwischen den Leuten Gileads und Saul befasst, die Leute von Jabesh Gilead, die Sauls sterbliche Überreste und die seiner Söhne begraben haben. Vor diesem Hintergrund sticht die Hilfe hervor, die David von Barzillai, dem Gileaditen, gegeben wurde, der möglicherweise sogar zu Sauls Familie gehörte. Der Vater von Adriel, Ben Barzillai aus Mechola, der Ehemann von Merav, der älteren Tochter Sauls. Eine andere herausragende Persönlichkeit unter den dem Haus Saul nahestehenden ist Machir ben Amiel aus Lodavar in dessen Haus sich der gelähmte Mephibosheth, der Sohn Jonathans, lange Zeit aufhielt. Die Hilfe, die all diese Leute David gaben, beweist, dass nicht alle, die Saul nahestanden, David feindlich gesinnt waren, wie Shimi ben Gera. Viele erkannten gerade die Ehre an, die er Saul erwiesen hatte, selbst als dieser ihn verfolgte, um ihn zu töten, und neigten nicht dazu, ihn für das Blutvergießen am Haus Saul im Verlauf der Ereignisse zu beschuldigen. Diese Leute verstärken unsere Erkenntnis, dass David den rechten Weg ging. Und vielleicht ist so auch die Hilfe Shovis, des Sohnes Nachaschs, für David zu verstehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Shovi der Bruder von Chanun ben Nachasch, dem König der Ammoniter. Derselbe Chanun, dem David Gunst erweisen wollte und dem er anlässlich des Todes seines Vaters eine Beileidsgesandtschaft schickte. Chanun reagierte bekanntermaßen auf diese Gäste zynisch und beschuldigte die Gesandtschaft des Spionageversuchs. Und wie die Anhänger Sauls hier die Antithese zu Shimi ben Gera sind, so ist Shovi ben Nachasch, der David schätzt und ihm Hilfe leistet, die Antithese zu seinem Bruder Chanun. Damit endet das Kapitel und sein Abschluss ist eine Vorbereitung auf das Kommende. David hat Hilfe bekommen und ist von Freunden umgeben. Von hier ist der Weg offen für die Erweiterung seines Lagers und seines Sieges, der bald kommen wird. Ja, soweit die Angelegenheit der Überquerung des Jordan in die falsche Richtung sozusagen. Anmerkungen dazu? Hoffe
Ja, ich bin immer beeindruckt von der Gelehrsamkeit dieser Autoren, die da Parallelen, also quer durch die Bibel finden, das finde ich also immer sehr, sehr beeindruckend. Aber hier bei dieser Parallele finde ich etwas merkwürdig, nämlich, ja, eins ist klar, jeweils eine Frau versteckt diejenigen, die bei ihr Unterschlupf suchten, also auf der Flucht zwei Spione. Nur, es ist natürlich dann völlig klar, dass sie den Verfolgern der Spione nicht sagt, guck mal, ich habe die hier versteckt, einmal auf dem Dach und einmal im Brunnen. Also diese Parallele ist ein bisschen verrückt. Das Dritte auch ist doch logisch, dass sie sagt, ja, die waren hier, aber die sind jetzt weg. Also daraus jetzt eine bedeutsame Parallele zu machen, finde ich also irgendwie übertrieben. Das andere ist wieder für mich klar. Aber das eine, das zwei und drei ergibt sich doch aus dem ersten. Also wie gesagt. So, jetzt dieser Shimi, mit dem habe ich auch etwas Probleme. Der bewirft ja David mit Steinen, mit Schmutz und schimpft immer, du Verräter, du Mörder und so weiter. Und ich wundere mich, und David sagt, nee, also greift ihn nicht an, lass ihn leben, es geht an mir vorbei. Der Herr hat ihm das wohl der Ewige hat es ihm wohl eingegeben, das muss wohl so sein. Ja, und ich habe gedacht, das ist ein Verrückter, der sich so benimmt, also ein Mensch, der alle seine Sinne noch beisammen hat, würde das ja nicht machen, den König mit Erde, mit Steinen zu bewerfen und zu beschimpfen. Er wusste ja nicht, wie das ausgehen würde. Und dann kommt aber, der unterwirft sich David mit 10 Soldaten, mit 10 seiner Anhänger. Also der war nicht verrückt, ich verstehe also diese Figur nicht. Denn er wirft sich dann und sagt, ja, ich habe Unrecht getan. Oder kommt das jetzt in den nächsten Kapitel? Das weiß ich nicht, bin ich ein bisschen drüber.
Das kommt beim nächsten Kapitel, aber das können wir durchaus jetzt schon auch in den Ausblick darauf nehmen.
Also ja, also das verstehe ich nicht. Eine Person, die sich so merkwürdig benimmt, sodass ich eigentlich denken müsste, ja, der ist nicht ganz bei Sinnen, sonst würde er das nicht machen, aber hinterher quasi als Heerführer auftaucht oder als jemand, der 1000 Leute als Anhänger hat. Das wundert mich, also eine Merkwürdige Figur.
Ja, also erstmal zu Ihrer ersten Anmerkung. Ich würde Ihnen zustimmen. Der zweite Vergleichspunkt ist nicht besonders stark, sondern eigentlich die Folgerung aus dem ersten.
Ja,
Und
das
wenn wir
dritte.
nur das hätten, wäre es auch schwierig, die Vergleichspunkte zu finden. Aber wir haben ja genug andere Punkte sozusagen, die den Vergleich aufrechterhalten. Ja, also man könnte sicher den Eindruck bekommen, dass jemand, der sich so benimmt, vielleicht nicht ganz normal ist, würde ich nicht ausschließen. Aber gerade, wie Sie sagten, sein späteres Verhalten zeigt, dass er ja normal ist. Und vielleicht, David ist er ja jetzt schon in einer Situation, wo er fliehen muss und wo Leute, die ihn hassen, die darauf gewartet haben, dass vielleicht ihm was Böses geschieht, vielleicht doch der Meinung sind, der ist jetzt am Ende. Man kann sich Wut, die man lange nicht zeigen konnte, solange David stark war, kann man jetzt zeigen. Und in dem Moment ihm vielleicht wirklich allen Zorn zu sagen und hier vielleicht auch nochmal irgendwo auch eine Tradition zum Ausdruck kommt. Wir haben ja gesehen, wie das Buch Samuel sich sehr bemüht, David von jeder Schuld an all den Todesfällen im Haus Saul freizuhalten. Und in den Worten Schimmis hier zum Ausdruck kommt, also ganz so einfach ist es nun doch nicht. Da, so rein sind Davids Hände vielleicht doch nicht. Und es scheint hier wirklich jemand zu sein, der was schon ein bisschen unvorsichtig ist, denn er kann ja noch gar nicht wissen, wie die Rebellion Abschaloms ausgeht. Und außerdem ist Abschalom ja auch nicht gerade ein Anhänger Sauls. Also, dass er jetzt nun die Mephibosheth zum König machen würde, ist auch nicht anzunehmen. Also, es ist sicher etwas unvorsichtig, aber es scheint, dass Shimi in dem Moment der Meinung war, dass David erledigt ist und er jetzt einer ganzen Wut und Verbitterung, die sich vielleicht im Laufe von vielen Jahren angestaut hat, Ausdruck geben wollte. Und danach ist er eben ein durchaus fähigerer Politiker. Und also nicht nur, dass er David um Gnade anfleht, sondern eben auch Leute mitbringt, um David klarzumachen, du hast auch was davon, wenn du mir verzeihst. Und auf diese Weise sich rettet. Das Nachspiel nachher dann am Anfang des ersten Königsbuchs wird sein, dass David, das ist ja auch ein ganz schwieriger Text, das Vermächtnis, das er Salomo hinterlässt, ist ja eigentlich Rache an allen zu nehmen, die was Böses ihm getan haben. Und dann sagt er auch zu Salomo, du wirst klug sein und Shimi nicht in Frieden sterben lassen. Und da Salomo tötet ihn nicht direkt, sondern er sagt ihm, ich lasse dich in Ruhe, wenn du in deinem Haus in Jerusalem bleibst und es nicht verlässt. Also er stellt ihn sozusagen unter Hausarrest. Und nach einigen Jahren sind Shimi aber, ich glaube, es waren Sklaven, die ihm entlaufen sind. Und dann verfolgt er die und verlässt spontan, wohl ohne darüber nachzudenken, ja, Jerusalem, und das nutzt dann Salomo aus, um ihn schließlich beseitigen zu lassen. Und da steht sicher auch noch mal viel hinter, dass Salomo klar war, dass dieser Mann auch noch Macht hat und er ihn da, darum nicht tötet, aber ihn unter Hausarrest stellt. Also das ist das Ende, um das noch gleich hier anzuhängen von der Geschichte von Shimi. Und man da auch sieht, dass David ihm zwar sagt, er hat ihm verziehen, aber zu seinen letzten Worten an seinen Sohn gehört zu sagen, begleich du bitte die Rechnung, die ich nicht begleichen konnte. Ja, Chor.
Ja, ich wollte eigentlich wissen, in Anschluss ein bisschen hierauf, fand, dass die viele Parallele, historisch, literarisch, historisch, ich weiß nicht, ob das schon mal zur Sprache gekommen ist, aber sind diese Parallelen bewusst so zusammengestellt bei der Zusammenstellung der Bücher oder ist das echt ganz Zufall? Weil es kann beinahe kein
Nein, das ist
Zufall
sicher
sein,
kein Zufall.
oder?
Nein, ich denke nicht, dass es Zufall ist. Und das ist ja auch der Grund, warum, also sowohl Sakowitsch hat es ja vorhin im Vergleich mit der Bindung Isaaks gemacht, als auch Basak hier. Nein, das ist ein Zeichen und es ist auch das, was ich immer in Fett gedruckt zeige. Das
Ja,
sind
genau.
wirklich Formulierungen, die exakt gleich sind in beiden Geschichten und oft auch Formulierungen sind, die an keiner anderen Stelle in der Bibel vorkommen. Und es hat eigentlich, von daher geht man davon aus, dass die spätere von den beiden Geschichten natürlich in dem Dialog mit der früheren Geschichte steht und die eben als Spiegelbild oder als Gegensatz bringen will und man eben davon ausgeht, der Leser, der die Geschichte, der die Bibel gut kennt, wie man annimmt, wird die das sehen. Und das ist eben wirklich etwas, was die moderne israelische Auslegung kennzeichnet, diese innerbiblischen Beziehungen zu sehen. Und auch mal zu sagen, die Bibel selber ist schon ein Buch, das sich selber immer interpretiert und Texte, die im Dialog miteinander stehen. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was in anderer Exegese noch weniger gesehen wird. Man, traditionell Midrashim haben das immer schon gemacht. Zumindest ja, genau. Wenn in zwei Geschichten dieselben Ausdrücke sind, wird das immer schon in Beziehung gesetzt.
Ja, da kenne ich das, aber da geht es mehr über eine andere, ist doch eine andere.
Es ist meistens versucht man seine moralische Folgerung. Ja, genau. Es geht exakt. Ein bisschen anders, aber dieser Gedanke, dass es nicht Zufall sein kann, wenn ähnliche Ausdrücke, sei es nur an zwei Stellen oder wenn gehäufte Ähnlichkeiten da sind. Und das ist wirklich mehr eine literarische als eine, was eben in der modernen christlichen Exegese üblich ist, eine historisch-kritische Exegese. Mehr den Text so zu nehmen, wie wir ihn heute haben und da davon auszugehen, dass die Texte miteinander in Dialog stehen. Und ich denke, dass man zumindest auf der Ebene, wie wir den Text heute vor uns haben, damit eine Menge an Bezügen entdecken kann, die auch wirklich sehr spannend sind.
Ja, ich werde demnächst auch öfter versuchen, darauf zu denken. Absolut. Aber das Problem ist immer natürlich, in die Übersetzungen sieht man das nicht so gut.
Ja, das macht Problem es wesentlich dann, ne? Schwieriger. Ja.
Und eben noch über Hushai. Sein Sohn kommt später bei Salomon zurück, habe ich gelesen. Ne? In einer biblische Geschichte.
Durchaus. Das ist, ich habe es jetzt im Moment nicht im Kopf, aber es gibt eine Liste von den Beamten Salomos, wo viele, logischerweise eigentlich biologisch, die Söhne derer sind, die David schon gedient haben.
Das ist nur
in dem Sinne. Ja, aber ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass er also wirklich in dem Sinne Karriere weitergemacht hat, beziehungsweise die Familie sich etabliert hat am König. So.
Okay.
Frau Fricke.
Ja, ich wollte noch mal auf den Schimi zurückkommen. Ich denke, der macht als Stimme des Hauses Saul zunächst auch mal eigentlich deren Anspruch lächerlich, wie der sich aufführt. Da würde ich Frau Fichtbauer voll recht geben. Das ist ja kindisch, würde ich ja fast sagen, was der macht und auch gefährlich. Und das zeigt aber noch mal, wie das Haus David eben sagt, also wir haben die Gnade, die ist bei uns. Und er selber bittet dann, wie Saul und die Anhänger Sauls eigentlich, um die Gnade Davids. Nicht? Obwohl das Königtum ihnen eigentlich in Anführungszeichen weggenommen wurde mit der Stimme. Also ich glaube, da ist es dann nicht nur der Konflikt mit seinen Söhnen, sondern auch der Konflikt mit dem Hause Saul nochmal. Also so hätte ich das gelesen.
Ja. Ja, mir fällt es auch nochmal auf, also sein vulgäres Auftreten, wo man vielleicht auch denken könnte, ist eigentlich noch normal. Das ist ja auch ein literarisches Mittel, das oft benutzt wird, dass es oft die Verrückten oder Halbverrückten sind, die die Wahrheit sagen. Diese Figur im Grunde genommen hier hingestellt wird, eine Stimme, die ansonsten das Samuelbuch eher unterdrücken will, dass sich in dieser Stimme alles sammelt, was man David vorwerfen kann, was er dem Haus Saul angetan hat. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ja, dann haben wir also diese vielfältigen Ereignisse im Rahmen der Rebellion Abschaloms. Und beim nächsten Mal werden wir dann eben sehen, wie David nach Jerusalem zurückkehrt. Und dann auch noch gleich eine Geschichte, die sehr, sehr schwierig, sehr brutal ist. Und die Tötung der letzten Angehörigen des Hauses Saul, abgesehen von Mephibosheth. Auch eine Geschichte, wo man sich eben auch fragen kann, hat das einen politischen Sinn, was steht dahinter? Also da erwartet uns auch nochmal etwas ziemlich Brutales in dieser Darstellung. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.